Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
My next guest needs no introduction, heißt es gern in amerikanischen Talkshows. Meine Damen und Herren, das folgende Musikstück braucht keine Einleitung.
Der Cancan aus Jacques Offenbachs Orpheus in der Unterwelt.
Kennt jeder.
Ja.
Deswegen reden wir heute drüber, denn wir sind hier bei Taktlos to Go, unserer kleinen Serie, über Melodien, die einfach berühmt sind, und wir erzählen, was sie so besonders macht.
Jetzt haben wir schon verraten, woraus es ist. Ich glaube, das wissen auch die wenigsten.
Aus einer Operette.
Aus einer Operette, Orpheus in der Unterwelt. Das ist eine, man würde bösartig sagen, eine Verarschung der griechischen Mythologie als Karikatur auf die politischen Verhältnisse in Paris Ende der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts.
Aha, spannend. Jetzt ist die Frage, fangen wir an mit der Verarschung, fangen wir an mit den politischen Verhältnissen, fangen wir an mit dem Cancan oder fangen wir an mit der Geschichte von Orpheus?
Ja, es mischt sich da alles zusammen.
In a nutshell, was muss man über den Cancan wissen?
Was muss man über den Cancan wissen? Nein, also der Cancan ist...
Ist auch wieder ein Tanz, oder?
Ist das ein Tanz.
Auch ein Muster, das sich wiederholt, dass
wie so oft
Komponisten, Tänzer, die schon beliebt sind, in ihre Opern einweben, oder? Das hatten wir bei der Carmen mit der Habanera.
Das ist immer wieder so. Also auch in der Klassik, also bis herauf, also zu Mozart, gibt es stilisierte Tänze, das sind oft barocke Formen, barocke Tänze, eine Gavotte zum Beispiel oder eine Bourée oder ein Menuett kann zu einem Tanzlied werden, kann zu einer Arie werden. Und da sind wir eigentlich bei der Wurzel 1600 und die folgenden Jahre, vor allem Claudio Monteverdi, der Vater dessen, was wir heute als erste Repertoireoper bezeichnen, hat einen Orfeo komponiert.
Mhm.
Eine wirkliche...
Beliebter Stoff.
Absolut. Eine mythologische Oper auf den Orpheus-Stoff. Und da gibt es diese Folgen von Arien und Rezitativen, wie wir sie kennen, eigentlich noch nicht so durchgebildet, wie man es normalerweise kennt, sondern das sind eigentlich die Dinge, die wir heute sagen, das sind die schönen Nummern, also die Arien, das sind alles Tänze.
Mhm.
Denn die Handlung wird erzählt nur in den Rezitativen. Also das ist ein überhöhter Sprechgesang.
Okay, und das hat sich gehalten in den Opern?
Es hat sich gehalten, dass sozusagen die schönen Stellen, die melodischen Stellen, aus Tänzen heraus destilliert worden sind.
Okay.
Das ist eigentlich die Wurzelform, und dann die komplexeren Kompositionen für Vokal, für Singstimme und Orchesterbegleitung, die wir als Arien kennen, die dann überhaupt nichts mehr Tänzerisches haben, sind etwas spätere Erfindungen. Das kommt im Spätbarock und in der Klassik dann, aber das Tänze, dass zu Tänzen gesungen wird und dass die eigentlich diese ariosen Elemente in den Opern sind, das zieht sich weit, weit herauf. Und natürlich in der Operette ganz besonders.
Nicht?
Das Walzerlied, das ist, die ganze Operettengeschichte ist ohne Walzer undenkbar.
Ja, ja. Aber der Cancan hat keinen Gesang. Ist doch ein Instrumentalstück.
Der hat auch einen Gesang. Natürlich gibt es das. Also zum Beispiel am Schluss des zweiten Akts der lustigen Witwe von Franz Leha wird ein Cancan gesungen. das ist ein zündendes Finale, zu dem natürlich auch getanzt wird. Wir sind da mitten in das immer in der silbernen Operette. Und bei Offenbach funktioniert es genauso. Das ist mit Chor, das kann mit solistischen Stimmen sein. Das wird dann natürlich als Zwischenspiel zwischen den Akten einfach so als zündende Musik gespielt, ohne dass jemand dazu singt. Das wird ja alles vielfach verwertet. Das kennen wir ja heute auch, dass gewisse Lieder, gewisse Kompositionen in vielfältigster Form dargeboten worden sind. Und natürlich der Cancan von Offenbach, das ist sofort ein Reißer gewesen, der von sämtlichen Drehorgelspielern in Paris rauf und runter gespielt worden ist. Natürlich.
Der Cancan ist jetzt aber auch kein ganz üblicher Tanz, kein handelsüblicher Tanz, weil der ja, da fliegen die Unterröcke. Das ist doch der typische Varieté-Tanz, oder? So, ich denke da an Moulin Rouge, an eben fliegende Unterröcke, an Beine, die in die Höhe geworfen werden. Genau. Das ist typisch Cancan, oder?
Das absolut, ist einfach, das ist es. Yeah? Das ist auch immer in den Operetten. Es gibt ja im tausendfältig, also das ist ja 100-mal kopiert worden. Das wirkt natürlich immer, wenn die Ballettmädels da an der Rampe sich aufstellen und die Beine fliegen lassen und dann die Röcke heben und das ist ein riesiger Wirbelwind und das Ganze ist natürlich erotisch aufgeladen, nicht nur im Moulin Rouge dort, aber sowieso, weil dort ist das überhaupt der Haupttanz, der getanzt wird.
Aber lustig, dass das dann auf die Opernbühne gefunden hat, was vorher in doch eher fragwürdigen, jedenfalls sehr freizügigen Etablissements gepflegt wurde, nämlich diese Art von Tanz. Das ist ja, es hat schon was Anrüchiges gehabt,
ja,
oder?
Natürlich. Ganz, ganz dringend. Und das war ja das Tolle, dass der Offenbach sich getraut hat, diese Dinge auf die Operettenbühne zu bringen. Wobei, wenn man sagt Operettenbühne, ja, das war das Musiktheater, das Unterhaltungstheater, die Operette in unserem Sinn hat ja Offenbach überhaupt erfunden. Das ist ja eine Pariser Gattung. Wir tun das immer natürlich durch Johann Strauss. Ja. Wir verkaufen alles als Wienerisch, aber es ist tatsächlich durch Nestroy nach Wien gebracht worden.
Mhm. Nicht? Der hat die Offenbach-Operetten übersetzt.
Absolut, ja. Okay. Und hat das nach Wien gebracht und sozusagen die lustige Witwe ist ja, was wir gerade gehört haben, ist ein halbes Jahrhundert später. Nicht? Das war frech bis zum Eintritt der Zensur, das muss man sagen. Natürlich, also die konnten ja nicht alles auf die Bühne bringen, was sie gern gemacht hätten. Aber die Leute sind natürlich hingelaufen, weil sie gewusst haben, erstens einmal von den Texten, das geht, die erzählen was über Orpheus, aber in Wirklichkeit geht's gegen Napoleon III. Nicht? Okay. Und die hingegangen sind, waren natürlich die Nutznießer des Systems, wie es immer ist. Man muss ja nur einmal schauen, beim Villacher Fasching, ich will das jetzt vom Niveau her nicht vergleichen mit einer Offenbach-Operette, aber beim Villacher Fasching, die Politiker, die gerade durch den Kakao gezogen werden, im Fernsehen, sobald die Kamera da ist, hauen sich am meisten lachend auf die Schenkel. So ist das. Und so war das immer schon. Also wenn man einen Spiegel vorgehalten kriegt, lacht man ja umso lauter, weil man selber ist es ja nicht, sind ja die anderen. Der in der Nebenloge ist
okay. Gemeint. War das frivol von Offenbach?
Äußerst, ja. Absolut.
Also diesen Cancan jetzt auch auf seine Bühne zu bringen. Jetzt nur bewusst. Zur zeitlichen Einordnung. Der Cancan hat sich um 1830 herum in der Pariser Kabarettkultur etabliert und 1858 ist dann die Operette Orpheus in der Unterwelt rausgekommen. Das heißt, das war dann schon offenbar ein recht etablierter Tanz, aber ich weiß nicht, war das vorher dann schon in allen gesellschaftlichen Milieus angekommen oder war das immer noch eine verruchte Angelegenheit?
Na, verrucht insofern, als natürlich jeder oder hat subversiv. Gewusst, was es ist. Subversiv. Ja. Jeder hat gewusst, was es ist. Jeder ist hingegangen natürlich. Mhm. Und jeder hat gesagt, na, das ist ja ganz unmöglich. Aber im Stillen haben sie sich alle darüber unglaublich amüsiert und gefreut. Ja. Nicht? Das ist ja genau dieser Grenzbereich, der das Theater damals ja unglaublich brisant gemacht hat. Die harmlose Operette, wie wir sie kennen, wo gemütlich Walzer getanzt wird, ist ja wirklich eine wienerische Frechheit eigentlich, ja, gegenüber dem hochpolitischen Offenbach, den auch Karl Kraus zum Beispiel sehr geschätzt hat und hat ja dann im Wien des Feindes Jäckel, Karl Kraus hat ja Offenbach Aufführungen veranstaltet, weil er genau gewusst hat, das ist die brisanteste Art von Musiktheater, die es überhaupt je gegeben hat.
Und in Wien ist das total verharmlost worden.
Absolut.
Dann könnten wir ja jetzt doch über diese Operette konkret sprechen und auch die Geschichte, die darin erzählt wird. Vielleicht sagen wir kurz, was dieser Orpheus-Stoff was da die Vorlage eigentlich ist, dieser
die Vorlage, ja, nur die Vorlage ist der, ist der klassische Orpheus-Mythos. Mhm. Der Sänger, der also Steine erweichen kann, weil er so schön singt, das ist der Orpheus.
Mhm. Und seine Frau Eurydike.
Ja, Eurydike wird von der Schlange gebissen. Mhm. Und wandert in den Hades, ins Totenreich. Und er ist untröstlich und möchte sie zurückholen. Und das wird ihm jetzt erlaubt. Er kann da hinuntergehen, er kann sie holen.
Aber unter einer Bedingung.
So ist es. Er darf sich nicht nach ihr umdrehen.
Was eine sehr willkürliche Vorgabe der Götter ist. Also ja. Klingt sehr random, so du darfst sie holen, aber wir machen es dir schwer. Du darfst, das ist so, als wenn sie sagen, du darfst nur auf dem rechten Bein springen dabei.
Naja gut, aber ich meine, es ist ja auch nicht so ohne, dass man seine verstorbene Frau, die man so liebt, aus dem Totenreich zurückholen kann. Das ist ja eher entgegenkommen, da soll er sich halt nicht umdrehen, sagt man.
War das zum Amüsement der Götter gedacht, dass die ein bisschen was zum Schauen haben, wie er das dann versucht unter dieser Schwierigkeit, schaut's her, er dreht sich nicht um.
Also wie ich meinen Freund Zeus kenne, ist das durchaus möglich, dass es auch so gedacht war. Ja. Ich meine, es ist natürlich eine Metapher für die menschliche Schwäche. Mhm. Trotz der Stärke. Er kann darunter, er bezwingt den Cerberus, besänftigt ihn, den Höllenhund mit seinem Gesang. Mhm. Er wird der Eurydike ansichtig und sie darf ihm folgen.
Ja.
Und dann wird die Geschichte unterschiedlichst erzählt. Das ist die schlimmste Version ist, dass sie glaubt, er schaut sie nicht an und liebt sie nicht mehr
das
und
sagt, liebst du mich nicht mehr? Das ist wie in der Zauberflöte, wo die Herren nicht mit den Damen sprechen dürfen, aus völliger Willkür.
Ja, aber das kommt natürlich genau von dort. Ja. Absolut.
Und sie denken sich, warum redet er nicht mit mir?
Ja, genau. Das
weil
ist
die Götter es so wollten und sich einen Spaß machen.
Ja. Die blöden Götter.
Die blöden Götter.
Also oder aber er hat so Sehnsucht und weiß nicht, folgt sie ihm oder folgt sie ihm nicht, dass er sich umdreht und schaut, ob sie da ist.
Das heißt, es ist auch eine Prüfung, ob er ihr vertraut, ob sie ihm wohl nachgeht, auch wenn er gar nicht schaut?
Ja, das ist eine mögliche Deutung. Mhm. Es ist auch die andere Deutung ist möglich, ob er den Göttern vertraut.
Mhm. Ja. Er schafft es ja dann auch fast.
Aber nur fast.
Weil der Zeus, dem taugt das nicht so, dann wirft er schnell einen Blitz, lenkt ihn ab, oder? So läuft das so?
Wie gesagt, die Geschichte wird unterschiedlichst erzählt. In den netten Versionen, in den Opernversionen, gibt es dann die Erlösung, obwohl er sich umgedreht hat, dass der Amor eingreift und sagt, na komm,
sei ist dann so lieb, lass es dann
ja, genau.
Okay, gut. So ist der antike Stoff. Bei Offenbach ist das natürlich ganz anders, weil es ist ja eine Persiflage.
Ja.
War das, so kurze Zwischenfrage, war das modern in der Zeit, um 1858 die Antike zu persiflieren? Oder war das auch eine Offenbach-eigene Erfindung?
Nein. Das war schon modern, insofern als, da muss man jetzt etwas sagen. Mhm. Das ist, ich weiß nicht, was man heute auf die Bühne bringen müsste, damit das irgendeine Netflix-Serie, die wirklich 99% der Menschheit gesehen haben, wenn man die als Geschichte erzählt, so wie man damals den Orpheus erzählt hat. Weil jeder kannte die Geschichte von Orpheus und Eurydike. Mhm. Also das war Bildungsgut.
Ja,
das hat jeder gewusst. Also die Leute, die ins Theater gegangen sind, wussten, wer der Orpheus ist und wer die Eurydike ist. Und
dann kann
und
man sich, wenn man dann eine Komödie draus macht, auch mehr erlauben, weil man weiß, die Leute kennen den Stoff und
jeder
verstehen
hat
die Umwandlungen,
genau,
die man da
vornimmt. Genau, jeder hat die Verballhornungen sofort als amüsantes Detail. Das ist ja für uns kaum mehr möglich. Wir können das nur mit Gebrauchsanleitung anschauen, nicht?
So, wie ist es jetzt bei Offenbach? Da ist dieses Liebespaar nicht so ein harmonisches, trautes Liebespaar wie in der Antike.
Ja, genau. Also,
die mengen sich gar nicht.
Die mengen sich in Wirklichkeit gar nicht. Das fängt eben schon so an. Also es ist alles wirklich auf den Kopf gestellt. Alles wirklich auf den Kopf gestellt. Und es sind sehr zeitgeistige, damals wie heute, zeitgeistige Beziehungskisten. Es ist die Obrigkeit, wo lauter Trotteln sitzen und so. Also, Schlamassel ist auch sehr heutig. Also wie auch immer, das funktioniert immer. Nicht? Die Kritik an der Obrigkeit, die Kritik an der eigenen Ehefrau, die Kritik am eigenen Ehemann, das geht ja immer wechselseitig, so wie jede Komödie, jede Boulevardkomödie baut sich so auf. Nur haben die meisten Boulevardkomödien oder die meisten Soap-Operas, die wir sehen, die ja auch so funktionieren, nicht so eine gute Musik. Das Enorme von Orpheus in der Eurydike ist, oder von Orpheus in der Unterwelt ist, dass einfach die Musik von Offenbach zündet von A bis Z und das Zündendste ist eben der Cancan.
Der ja auch Höllen-Cancan genannt wird, weil er eben in der Unterwelt oder in der Hölle spielt. Ja. Wann passiert das? Was ist das für eine Szene und wer tanzt hier für wen diesen Cancan?
Ja, das ist im allgemeinen Tohuwabohu als Finale, wie dann bei Leha in der lustigen Witwe, das mündet in einen Cancan. Das ist ja, es ist ja bei diesen Operetten.
Vielleicht eine Chaos-Szene.
Bei den wirklich guten Operetten gibt es ja irgendwann einmal den Punkt, wo niemand mehr weiß, was jetzt überhaupt los ist und alles drunter und drüber geht. Und in dem Moment wird eben so eine Tanzszene gezündet.
Okay, dann passt das ja auch ganz gut, dass dieser Cancan, also der ist nicht von ungefähr auch ein beliebtes Cartoon-Motiv, also eine beliebte Untermalung von Cartoons, ähnlich wie die Ouvertüre zu Wilhelm Tell, über die wir schon einmal gesprochen haben, oder? Ich finde, das hat ja auch eine ähnliche Dynamik. Da geht es auch um so rasante, chaotische Energie.
Ja, es ist absolut so, dass Rossini im Wilhelm Tell komponiert einen Galopp. Das ist natürlich musikalisch gesehen total verwandt mit dem Cancan, der auch eine Art Galoppade ist.
Okay. Und ist das eigentlich immer so schnell?
Im Prinzip ist der Cancan immer so schnell, sehr schnell. Es gibt aber natürlich ein wunderbares Gegenbeispiel, das mit dieser Frage, die du gerade gestellt hast, spielt. Denn Camille Saint-Saëns, ein ganz bedeutender spätromantischer französischer Komponist, lässt die Schildkröten in seinem Karneval der Tiere.
In Zeitlupe.
Natürlich noch so schnell wie halt Schildkröten einen Cancan tanzen.
Bei Orpheus in der Unterwelt ist es ja so, um nochmal zur Handlung zurückzukommen, dass der Orpheus hat seine Affäre, die Eurydike hat ihre Affäre, die haben sich eigentlich auseinandergelebt und für die beiden ist das auch okay so. Aber die öffentliche Meinung hat anderes im Sinn. Die öffentliche Meinung ist eine personifizierte Gestalt.
Ja, eine personifizierte Kolumnistin sozusagen.
Okay, was die Leute so sagen würden.
Was so gesagt wird, was geschrieben wird, die Gazetten. Ja?
Okay.
Das war ja damals schon unglaublich wichtig. Was steht in der Zeitung, so wie heute im Zeit im Bild? Was ist in Zeit im Bild? Und Seitenblicke.
Was gehört
sich? Das Wichtigste sind da die Seitenblicke.
Okay, und die Eurydike hat eine Affäre mit dem Pluto und der entführt sie in die Unterwelt. Und für den Orpheus ist das eigentlich okay, weil damit ist eh in Ordnung.
Sein Problem weniger.
Genau, aber auf Druck der öffentlichen Meinung muss er sie zurückholen. Und das gelingt ihm dann letztlich nicht zu seinem eigenen Glück wieder, oder? Kann man das so zusammenfassen?
Also man kann es nicht schöner umdrehen, die Geschichte, als es da passiert ist. Ja.
Dann hätte ich jetzt eine These, weil es geht ja dann offensichtlich in dieser Operette um Ehebruch und darum, dass Paare nicht immer so sehr daran interessiert sind, ihre Beziehung zu retten und dass sie auch ganz froh darüber sein können, wenn die jeweils andere Person in die Unterwelt entführt wird. Ist es dann ganz bewusst von Offenbach so gewählt, dass dort in der Unterwelt ein so frivoler Tanz aufgeführt wird, der ja auch für eine Rebellion gegen die guten Sitten steht?
Natürlich, das ist so wie der berühmte Spruch, brave Mädchen kommen in den Himmel, schlimme kommen überall hin.
Ja.
Also ich meine, von der Gesellschaft her sagen ja viele Zyniker, ich wäre lieber in der Hölle, weil da oben ist man zu fahren.
Das ist lustig. Und die Götter, sind die dann so das lüsterne Varieté-Publikum, das Pariser? Also kann man das damit so ein bisschen gleichsetzen, die sich das alles aus der ersten Reihe anschauen?
Kann man sicher so sehen und das ist sicher auch zum Teil so gedacht. Nicht? Das ist auf der anderen Seite, ist das die Oberschicht des Zweiten Kaisers. Kaiserreichs, das die Puppen tanzen lässt. Auf der anderen Seite ist es natürlich das reiche Bürgertum, das reiche und fett gewordene Bürgertum, das in der ersten Reihe sitzt und sich das alles locker leisten kann und auf das schaut mit einem gewissen Behagen, schau, was wir alles erreicht haben und wir können uns sogar uns leisten, dass wir uns über die antiken Götter lustig machen und in Wirklichkeit über die Hofkamarilla, nicht?
Also immer wieder eine Rebellion gegen die öffentliche Moral, aber auch gegen die Obrigkeit, gegen die prüden Sitten. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man ruhig sagen, natürlich.
Ja. Genauso wie die Cancan-Tänzerinnen in den Kabarets. Ja, gewissermaßen, auch wenn sie sexualisiert worden sind und vielleicht auch ausgebeutet worden sind, haben sie ja dann doch sich laut und wild auf die Bühne gestellt und ihre Unterröcke gezeigt.
Ja, ja, na klar. Ja, ja. Aber wehe, sie hätten das auf der Straße gemacht.
Nicht? Ja.
Das
hat alles seinen Raum.
Ja, es hat alles seinen Platz, auch die Frivolität.
Bevor wir diese Cancan-Szene im Ganzen anspielen, dieses Stück hat ja, oder dieser Tanz in diesem Fall, hat da ja mehrere Teile. Und da gibt es so Melodieschnipsel, die für sich genommen schon Wiedererkennungswert haben. Was kannst du denn musikalisch darüber sagen?
Das ist der typische K.O.-Effekt, den es sehr oft gibt bei sehr guten und sehr melodiebegabten Komponisten, dass das ja schon ziemlich melodisch anfängt. Schon die Einleitung, die wir gleich hören werden, ist spritzig, witzig und bereitet uns vor, da kommt was, nicht? Und dann kommt schon einmal eine sehr, sehr gute und nachsingbare und vor allem wunderbar tanzbare Melodie und dann schlägt es noch einmal um und dann kommt der Cancan, so wie wir ihn kennen, wo wir wissen, und ab jetzt werden die Röcke gehoben.
Dann hören wir uns das Ganze jetzt noch einfach mal an. Davor verabschieden wir uns noch. Danke fürs Zuhören.
Und auf Wiederhören.
Ciao.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.